HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Schauspieler, Musiker, Regisseure, Wissenschaftler, Bestsellerautoren, das sind häufig meine Gäste hier im HR3 Sonntagstalk. Aber mit dem Berufsstand meines jetzigen Gastes hat das alles eben nichts zu tun. Erik Wrede ist Bestatter. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Sind Sie heute schon mit dem Tod in Berührung gekommen?
Oh Gott, ja. Und zwar um 1.45 Uhr in der Früh hat quasi das Telefon geklingelt, weil ich Telefondienst hatte. Und das ist, also, so leid mir das tut, aber das ist für niemanden um 1.45 Uhr gut. Das war heute Nacht meine Nachtaufgabe. Aber ich wusste schon vorher, dass das passiert, weil die Familie schon vorher mit uns Kontakt aufgenommen hat. Und es war zu erwarten, dass das passiert. Und ich habe gesagt, wir kommen dann, wenn ihr wollt, dass wir kommen. Und das war halt dann um 1.45 Uhr.
Und schon sind wir drin in Ihrem beruflichen Alltag. Sonntag finden ja keine Beisetzungen statt, zumindest nicht im Christentum. Warum eigentlich nicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin selber ein ganz schlimmer Atheist und tue mein Bestes dafür, das regelmäßig zu ändern. Wir haben gerade hier vom Berliner Dom eine kleine Kapelle angepachtet, um zumindest Trauerfeiern auch sonntags stattfinden zu lassen, weil ich meine, wie sieht die Lebensrealität der meisten Menschen aus? Ne? Ich bin beruflich vielleicht in Berlin, komme aber eigentlich aus Frankfurt und meine Freunde leben über das ganze Bundesgebiet verteilt. Dann ist die Chance, dass die alle an einem Dienstag um 9.30 Uhr in Berlin sein können von der Trauerfeier relativ gering. Und ich glaube, dass das einer schon der Punkte ist, wo man gucken kann, wie man Sachen besser gestalten kann.
Und Sie haben sich das ja vorgenommen, eine neue Art der Bestattungskultur, in der das Menschliche und vielleicht auch ein natürlicher Umgang mit den Toten im Vordergrund steht und eben manchmal, wie im Fall von Beisetzungsterminen, natürlich auch mit den Lebenden. Vor mir liegt Ihr Buch, The End heißt es von Ihnen, das Buch zum Tod. Wenn Sie auf eine Feier gehen, ist das eigentlich ein Smalltalk-Thema, Ihr Beruf?
Es ist total interessant, dass ich das quasi fast nie von alleine erzähle und irgendwann immer irgendein Freund so den Running Gag bringt. Du errätst nicht, was der macht, was mir, glaube ich, zumindest im Privaten auch selten ansieht. Ansonsten muss ich sagen, ist es ein Beruf, der einen emotional schlichtweg auch fordert und ich auch durchaus mal froh bin, einfach irgendwo zu sein, wo ich nicht über Tod, Trauer und Menschen, die bleiben oder Menschen, die sterben werden, reden muss. Ansonsten,
das kann ich Ihnen heute aber nicht ersparen.
Deswegen bin ich auch da. Ich muss nur sagen, ansonsten ist das, glaube ich, was der Beruf einfach mit sich bringt. Das ist so ein bisschen wie, ich glaube, Menschen, die Anwalt sind oder Menschen, die Ärzte sind. Es gibt immer Fragen und ich glaube, dass das auch eine Aufgabe ist, die man annehmen muss. Und deswegen rede ich im Zweifel auch bereitwillig gerne und viel drüber, weil es eben doch so eine Blackbox ist, die da am Lebensende existiert. Ja, die Familien kümmern sich ganz intensiv um Oma, wissen genau, wo die ist, wissen genau, welche Medikamente sie bekommt, sie wissen, in welchem Heim die ist. Aber wenn der Stichtag da ist und sie verstirbt, ist das ganz häufig so ein, ich weiß nicht, was da passiert.
Und eine große Hilflosigkeit. Wir sprechen heute über Menschen, die vielleicht auch zu früh aus dem Leben gehen, die sich das Leben nehmen und wie man diese Menschen eben auffangen kann. Das ist Ihr Beruf und was alles dazu gehört, lieber Herr Wrede, das klären wir heute und ich freue mich, dass Sie unser Gast sind an diesem Sonntag beim HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk ist Erik Wrede, lebt in Berlin, ist Mitte 30, war im früheren Leben Musikmanager und hat Bands wie zum Beispiel Polarkreis 18 und Selig betreut, aber war nie so ganz glücklich in seinem Job. Kennen wir ja auch manchmal, sowas Nagendes, immer auf der Suche nach was anderem. Und dann hat er ein Radiointerview gehört mit dem Bestatter Fritz Roth, ein ganz großer in der Szene. Erkenntnis, das will ich auch machen. Also, was Radiointerviews alles so auslösen können. Wie war das damals bei Ihnen, Herr Wrede?
Ich war in Mönchengladbach zu Besuch und bin durch Zufall früher nach Hause gefahren und war wirklich in mir drin ganz doll auf der Suche nach, ey, das muss eigentlich mehr geben, was du mit deinem Leben anfangen möchtest. Du hast alles einmal mitgenommen, du hast ganz viele Partys mitgefeiert, das war alles erfolgreich, alle haben sich gefreut, aber es war noch nicht das Bild da, dass das das Berufsbild ist, was ich bis an mein Lebensende machen möchte. Und ich habe dann wirklich angefangen, für mich heraus so Listen zu schreiben und immer wieder zu gucken, was könnte passen, was möchte ich auch vielleicht.
Was stand noch drauf auf der Liste?
Ach, da stand drauf, dass ich in jedem Falle Menschen in akuten Situationen helfen möchte. Es stand aber auch drauf, dass ich nicht in einem sozialen Beruf arbeiten möchte. Das stand drauf, dass ich in einem Bereich arbeiten möchte, wo man durchaus noch was ändern kann. Und ich kam ehrlicherweise am Ende, kam ich auf kein Berufsbild. Und dann kam plötzlich dieser Beruf, den ich nicht auf dem Zettel hatte, in meinen Lebensalltag. Und plötzlich hat das alles total Sinn gemacht. Dann machte diese Liste auf einmal alles Sinn. Und es passte wirklich alles wie die Faust aufs Auge. Und ich wollte das ehrlicherweise auch am Anfang nicht glauben. Das kannst du jetzt nicht Bestatter werden. Das ist doch. Also ich bin nicht spirituell, aber das war so ein Erweckungserlebnis. Das wirklich, er hat Sachen erzählt aus seinem beruflichen Alltag, mit was er kämpft. Und das alles hat sofort zu mir gesagt, okay, das ist deine Berufung, das machst du jetzt.
Das heißt, die alte Welt haben sie verlassen, die Welt der Musikszene, um in eine neue auszutauchen. Ja. Die schöne große Wohnung ebenfalls und in eine kleinere gezogen. Und es ist ja kein geschützter Beruf, aber wie findet man ein Praktikum? Haben Sie einfach angeklopft und haben gesagt, hallo, ich will das auch machen?
Das klingt so einfach. Ich habe mit wirklich vielen Bestattern gesprochen, die alle im Zweifel erstmal dachten, ich veräppel sie. Und dann war es aber, und das muss man einmal erklären, dass ganz viele Bestatter viele Sachen gerade in Großstädten nicht mehr selber machen. Die haben dann Dienstleister, die für sie arbeiten. Also da wird dann der Verstorbene aus dem Krankenhaus nicht mehr selber abgeholt, sondern da fährt jemand Drittes für die. Und ich wollte unbedingt zu einem Bestatter, die wirklich noch alles selber machen, weil ich, so leicht es sich über Bestatter auch meckern lässt, ich wollte verstehen, wie das funktioniert. So ein bisschen investigativ das auch nachvollziehen können und habe dann ein Haus gefunden, die mich wirklich haben ein Praktikum machen lassen und danach, das war glaube ich wirklich so die härteste Phase meines Lebens, für den gesetzlichen Mindestlohn habe ich dort als Halbtagskraft ausgeholfen und das war wirklich nochmal so ganz unten arbeiten.
Jede Szene hat ja so ihre eigenen Gesetze. Sie haben im Praktikum die ersten Regeln kennengelernt. Wir kennen das aus der Musikszene, ja. Aber die Bestatterszene hat vielleicht auch ihre eigenen Gesetze. Wollen wir gleich drüber reden, lieber Erik Frede? Sie sind unser Gast nämlich heute im hr3 Sonntagstalk. Ihr aktuelles Buch heißt The End. Passt ja irgendwie zum Bestatter, oder? Gleich mehr mit Ihnen. Erik Frede ist heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Er ist Bestatter, war lange Zeit Musikmanager, hat sich dann einen Praktikumsplatz vor einigen wenigen Jahren besorgt und hat heute sein eigenes Bestattungsunternehmen. Und er steht für einen neuen Umgang mit Tod und Trauer. Auch er kann uns den Schmerz ja nicht nehmen, wenn eines unserer geliebten Menschen stirbt. Er kann den Schmerz auch nicht lindern, aber er will eine Alternative sein zum konventionellen Betrieb der Bestatter. Und er sagt, dass die Verstorbenen oft zu schnell wegorganisiert werden bei uns. Und jede Branche hat ja ihre eigenen Gesetze, egal ob wir jetzt Busfahrer sind oder Chirurg. Was, lieber Erik Frede, sind denn die ungeschriebenen Gesetze unter Bestattern?
Ich glaube, eine der ersten Regeln, gegen die ich verstoßen habe, wo ich Mecker bekommen habe, ist, dass wir haben eine Ausstellung gemacht bei uns und es hing dort ein Plakat und oben drüber stand, was du dem Tod schon immer sagen wolltest und irgendjemand klebte so einen kleinen Post-it, den jeder kennt, drauf und da stand Arsch drauf. Woraufhin ich wirklich meckernde Mails von Kollegen bekam, dass wir doch quasi alle davon leben, dass jemand stirbt und ich doch bitte nicht öffentlich sowas sagen soll. Und die zweite, wichtigste aller Regeln, wo ich also glaube ich auch regelmäßig gegen Schienbein bekomme, ist, wir haben uns ganz schnell davon verabschiedet, Särge zu verkaufen. Das Butter- und Brotgeschäft des klassischen Bestatters ist es, wer Bescheid verkommt und kauft einen im Verhältnis zum Einkauf sehr, sehr teuren Sarg bei ihm ein. Das ist das, woran der sein Geld verdient. Und aus der Logik wollte ich raus, weil ich wollte eine Situation schaffen, wenn zu mir jemand kommt, dass ich nicht mit einem Verkaufskatalog da sitze, weil ich auch jetzt über die Jahre schlichtweg die Erfahrung gemacht habe. Natürlich ist Ästhetik immer eine Frage, aber es ist, weiß Gott nicht, das Wichtigste im Moment eines Verlustes und dass da häufig andere Fragen in den Vordergrund treten, nämlich wie verabschiede ich mich, wie komme ich aus diesem Ohnmachtsgefühl, was so ein Tod auch hinterlässt, wieder raus, wie schaffe ich das zurück, in eine gewisse Aktivität zu kommen, eigentlich eher im Vordergrund steht, als ich konsumiere jetzt hier und kaufe einfach teure Blumen ein.
Aber man könnte ja auch sagen, das ist die Aufgabe von Familien oder von Freunden. Ist das ein neuer Ansatz, den Sie annehmen in Ihrer Funktion als Bestatter? Weil Ich habe Bestatter eben auch so erlebt, wenn ich Angehörige oder Freunde verabschiedet habe, dass man vieles organisiert, unter anderem vielleicht ein Grab, dass man über die Form der Grabstätte spricht, ein Sarg, Trauerkarten, Einladungen, Zeitungsanzeige, all diese Dinge. Das ist ja ein neuer Ansatz, den Sie dann gehen.
Eigentlich ist es ein total alter Ansatz, nämlich zu sagen, komm, wir versuchen zusammen so viel wie möglich selber zu machen. Ja, also ne, die Bestatterbranche ist relativ jung, die gibt es 150 Jahre, die tut teilweise immer sehr traditionsreich, ist aber eigentlich was sehr, sehr Neues. Und die beste Party ist im Zweifel auch die, wo man den Nudelsalat selber mitgebracht hat und nicht das, wo ich den teuren Caterer eingekauft habe.
Aber geht es mehr um die Betreuung oder Fürsorge der Hinterbliebenen als um die, die verstorben sind? Verstehe ich Sie da richtig?
Das ist eine schöne Frage. Ja, im Zweifel muss ich sagen, dass zumindest ab dem Zeitpunkt, wo jemand verstirbt, ist mein Mittelpunkt der Mensch, der mit dem Verlust umgehen muss. Ich würde mich auch immer primär als Trauerbegleiter, der dabei einfach die Bestattung mitmacht, beschreiben, weil das, glaube ich, besser das fasst, was wir machen. Bestatten ist eine Technik. Ja? Wenn mir jemand sagt, ich möchte morgen in der FAZ eine Traueranzeige schalten, dann ist das keine Raketenwissenschaft, sondern es ist was, was man relativ leicht machen kann. Aber herauszufinden, wie eine heterogene Familie, ne, wo es irgendwie die jungen Wilden gibt, wo es die konservativen Großeltern gibt und wo es auch die normalen Erwachsenen gibt, wie die alle zusammen einen Abschied haben können, dass jeder rausgeht und danach sagt, wisst ihr was, das war traurig, das hat uns das Herz rausgerissen, aber das war irgendwie auch gut, sich zu verabschieden. Das ist eigentlich die Aufgabe, wie ich meinen Job verstehe.
Was ist denn dann gut? Etwas, was uns berührt oder was reibungslos klappt? Das wäre jetzt ja auch sehr deutsch zu sagen.
Es muss minutiös sein.
Es muss minutiös sein. Man weiß genau, wann die Sargträger kommen, welchen Gang man dann geht, in welchem Ritual der Sarg dann runtergelassen wird. Heißt das, es war gut, wenn wir etwas persönlich sind, wenn uns etwas berührt?
Das Schlimme ist, und da werde ich immer so ein bisschen wischiwaschi, weil was gut ist, hängt von jedem Einzelnen ab. Ich habe ein langes Gespräch mit der Dame gehabt, die mein Buch betreut hat, und die meinte, am Ende möchte sie für ihren Papa die konservativste katholische Bestattung haben. Und ich glaube, dass ich daran am besten erklären kann, wenn man zu uns kommt und am Ende kommt eine ganz streng durchritualisierte katholische Bestattung raus, kann ich mit dem guten Gewissen rausgehen, dass die Familie aber auch genau das wollte und das nicht gemacht hat, weil sie denken, sie müssen, weil das irgendwie Tradition ist. Ich glaube, das ist eher die Aufgabe, Optionen aufzuzeigen, weil viele Familien einfach auch nicht wissen, was alles möglich ist auf der einen Seite. Und dann ist es sicherlich so, dass ein Abschied soll berühren, aber natürlich gibt es immer wieder auch Momente, gerade wenn Menschen einen großen Bekanntenkreis haben, wo es auch einfach Sachen gibt, die stattfinden sollten für die Öffentlichkeit. Ne? Wenn ich jetzt jemand Bekannteres beerdige, natürlich hat da auch gewisse Strahlkraft, die da statt. Und das dann aber auch teilweise zu suspendieren und zu sagen, liebe Familie, ihr habt eine große Öffentlichkeit, die ein Interesse an dem Tod hat, das müssen wir irgendwie bedienen, aber wo tauchten ihr da auf? Und das ist sozusagen was, was gar nicht so einfach ist, wenn man jemanden, der in der Öffentlichkeit stand oder im Beruf extrem erfolgreich war, das so ein bisschen diese kleine private Trauer hinzubekommen. Gibt es für die Familie vorher eine Zeremonie, eine kleine Abschiednahme? Macht ihr vorher Sachen selber? Müssen wirklich alle mit dabei sein, wenn der Sarg im Krematorium einfährt?
Da gehen Sie jetzt sehr schnell drüber.
Da muss ich
gleich nochmal im Detail nachfragen, denn das ist ja die Grundlage, Kommunikation. Wie gestalten wir so eine Trauerfeier? Das ist Ihr großes Thema und wir reden heute drüber mit Ihnen, dem Bestatter Erik Frede. Gleich mehr mit Ihnen. Unser Thema heute an diesem Sonntag ist das Sterben, die Trauer, der Tod und der Abschied. Aber auch das Geborgensein im gemeinsamen Weinen um einen Menschen, den Freunde und Familie geliebt haben. Wie funktioniert das alles und wer kann eine Schlüsselfigur sein in diesen ersten Schockwochen? Oft ist es dann der Bestatter und in diesem Fall haben wir einen eingeladen, der heißt Erik Frede. Guten Morgen.
Guten Morgen nochmal.
Ja, wir reden über etwas, worüber nicht so offen gesprochen wird. Woran liegt das eigentlich?
Es hat uns niemand beigebracht. Und gerade beim Tod war einfach lange ja so, dass die Deutungshoheit eher in einem kirchlichen Raum lag. Dann gibt es vielleicht noch Ärzte, die sehr technisch über Sachen sprechen. Aber dass wir beide normal darüber sprechen und das auch nicht jetzt total beseelt ist sofort. Das ist, glaube ich, was zu wenig auch vorgemacht wird. Und ich glaube, wir haben so einen kleinen Generationswechsel. Die jetzige Generation, die kurz davor ist zu sterben, ist wahrscheinlich die erste Generation, die überhaupt ohne Krieg groß geworden ist, ja, also die jetzt so auf die 70 zugehen. Mhm. Alle anderen davor haben, glaube ich, da muss ich meinen Hut auch eher vorziehen, mehr Tod in ihrem Leben erlebt, als Menschen erleben sollten und haben dementsprechend, glaube ich, auch immer ein gespaltenes Verhältnis dazu. Und aber jetzt die Generation der, sie werden landläufig, glaube ich, immer so die 68er genannt, die irgendwie nach um die 50 geboren sind, die hatten niemanden, der denen das vormachen konnte.
Das heißt, auch diese neue Generation hat vielleicht auch einen neuen Zugang, eine andere Offenheit, was Rituale angeht, was das Gespräch innerhalb der Familie dann angeht. Wo wollen denn die meisten sterben? Am liebsten immer noch zu Hause?
Der Deutsche, wenn er sich seinen Tod erträumt, ist es abends ins Bett gehen, nicht wissen, dass es passiert.
Ach, das wünsche ich mir auch.
Einschlafen.
Mit 98.
Einschlafen und morgens nicht mehr aufwachen.
Ist leider das die Realität?
Die Realität ist, dass die Masse der Menschen wird leider eine Leidensgeschichte vorher haben und wird im Zweifel im Krankenhaus oder in der Pflegesituation sterben. Was aber leider auch daran liegt, dass ganz viele, die sich damit nicht beschäftigt haben, auch gar nicht um die großartigen Hilfsmöglichkeiten wissen, die es gibt. Wie viele ambulante Hospize und Hospizdienste, ne? Hospize sind Dienste, die einen dabei unterstützen, als Familie das zu schaffen, dass jemand vielleicht die Chance hat, zu Hause zu versterben.
Nur und jeder Zehnte sagt es offiziell, so schreiben Sie es in Ihrem Buch, in einem Hospiz oder auf einer Palliativstation sterben zu wollen, obwohl dort ja Profis sind, was den Umgang mit dem Tod angeht, richtig?
Ja, aber ich kann es, glaube ich, insofern gut erklären. Ich habe es an meiner Oma erlebt, die, glaube ich, nie ein Hospiz von innen gesehen hat. Und ich war,
Sie schreiben immer, die fand das gruselig. Warum?
Ich weiß nicht, weil das der Ort ist, wo man stirbt. Mhm. Ja, und dann war die aber mit mir in Rostock durch einen Zufall das erste Mal in einem Hospiz und da sind die Augen aufgegangen. Wie toll. Alleine der Betreuungsschlüssel, der da herrscht, den wird einem kein Altenheim, den wird einem auch kein Krankenhaus bieten können, muss man sagen. Und ich glaube, wenn alle um die Möglichkeiten wüssten, was da an Unterstützung ist, wären die alle überlaufen und würden gar nicht wissen, wie sie das realisieren sollen. Aber da kommt dann ja die Familie auch ins Spiel.
Das heißt, Krankenhäuser, wissen wir alle, haben chronischen Bettenmangel, der herrscht dort. Es gibt Krankenhäuser, die haben ja sogenannte Sterberäume. Das wissen aber die wenigsten von uns. Woran liegt das, dass wir so wenig wissen über all diese Details drumherum?
Das ist doch was total Verständliches. Der Tod ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Und dementsprechend beschäftige ich mich genau dann damit, wenn ich mich nicht mehr herumwinden kann, nämlich wenn irgendwas in meinem Leben passiert. Und wie viele Familien ich immer wieder vor mir habe, die sagen, wir waren so schlecht vorbereitet. Weil sich vorzubereiten heißt eben, das ist so der landläufige Irrglaube. Ich habe von dem Fall heute Morgen erzählt, da hat die Enkeltochter vorher bei uns angerufen und die meinte, ich fühle mich ganz komisch, weil sie ja eingesteht, dass das passiert. Und das ist was, weil wir gerade über Sprache gesprochen haben, wo ich auch immer wieder versuche, in meiner Arbeit mit einer normalen Sprache genau diese Berührungsängste abzubauen, dass ich jetzt nicht bei einem verkaufenden Versicherungsvertreter anrufe, sondern da sitzt auf der anderen Seite ein Mensch, der versteht, okay, es ist für mich, der hier gerade anrufen muss, eine totale Extremsituation. Ja? Wir haben das Glück in Deutschland, dass wir alle 18 Jahre haben wir mit einem Verlust von einem sehr engen Menschen zu tun. Ja, alle 6 Jahre kaufen wir uns ein Auto. Jetzt können wir uns fragen, wir kennen uns damit nicht aus. Mhm. Und deswegen ist ein ganz Großteil meiner Arbeit immer wieder erklären, aufklären und vor allen Dingen ermutigen.
Sich vorzubereiten, das machen wir gleich mal. Wir machen gleich mal, lieber Erik Frieder, das kleine Einmaleins der Vorbereitung. Weil Sie haben ein richtig cooles Booklet am Ende Ihres Buches, was man eigentlich tatsächlich eben auch braucht. Und vielleicht hat dieses Vorbereitetsein ja auch etwas damit zu tun, das anzunehmen, erwachsen zu werden und tatsächlich zu sagen, ja, der Tod gehört eben auch zum Leben dazu. Wir reden gleich drüber mit dem Bestatter Erik Frieder. Lieber Erik Frede, Sie sind von Beruf Bestatter. Das erzählen Sie nicht sofort auf jeder Party, aber wir reden heute drüber, kann man sich eigentlich vorbereiten auf den Tod? Und damit meinen wir jetzt nicht Krankheiten, sondern wir meinen, ich habe es hier so ein bisschen liegen, Papierkram. Ja?
Ja.
Gibt es etwas, was man machen kann, um es zum Beispiel Angehörigen oder sich selbst etwas zu erleichtern? Fangen wir mal an mit dem, was die meisten ja auch haben sollten. ein Testament?
Es ist die erste Frage, die ich Ihnen stelle, weil viele nicht wissen, wie viel Stress es für eine Familie heißen kann, wenn es kein Testament gibt.
Warum ist das Stress?
Es ist ein finanzieller Grund, muss man einfach sagen. Ich, Erik, habe ein Testament, das kostet in der Eröffnung 100 Euro. Wenn ich aber kein Testament habe, kommt das sogenannte Erbscheinverfahren zum Tragen.
Und das dauert?
Das dauert A und B, da wird anhand der Höhe meines Vermögens festgelegt, wie hoch die Gebühren sind. Das sind schnell, also selbst bei einem durchschnittlichen Menschen wie mir, der vielleicht eine Eigentumswohnung oder sowas hat, ist das schnell ein 3- bis 4-stelliger Betrag. B, und das ist, glaube ich, fast noch wichtiger bei einem Testament, trifft das meine Wünsche denn wieder? Und das ist, glaube ich, was...
Welche Wünsche meinen Sie jetzt? Zum Beispiel die Art, wie möchte ich beerdigt werden?
Das ist ganz wichtig, das gehört nicht ins Testament, weil das zumeist länger dauert, bis man das hat. Aber jeder, wenn er für sich überlegt, kennt die Sollbruchstellen in seinem Leben. Mein Lieblingsbeispiel ist, ich bin nicht verheiratet, ich habe ein Kind, ich möchte, dass das Kind finanziell abgesichert ist. Ich habe, seitdem ich denken kann, Hunde. Ich möchte, dass diese Hunde abgesichert sind. Also meine Frage ist immer, wo gibt es Menschen in eurem Leben oder Wesen, die von euch abhängig sind? Bitte sorgt in eurem Testament dafür, dass die irgendwie abgesichert sind mit dem, was ihr an Vermögen habt oder versichert ist.
Und wer kein Testament hat, das muss man auch nochmal sagen, dann ist es für Angehörige, bis der Erbschein dann da ist, unglaublich kompliziert, auch etwas zu entscheiden oder an Konten ranzukommen, all diese Dinge. Kommen wir zur Patientenverfügung. Ist das wichtig noch für Hinterbliebene?
Vorher ist es wichtig, aber es ist im Zweifel auch so wie mit einer Bestattungsverfügung, wo ich sagen kann, was ich möchte. Es ist immer die Frage, gibt es jemanden, der das umsetzt? Weiß jemand davon, dass ich sowas habe? Und da hilft uns im Zweifel eigentlich nur Kommunikation, nämlich wenn ich zu meiner Freundin Bärbel Schäfer sage, du, meine Mutter soll meine Beerdigung nicht organisieren, weil die nicht weiß, wie mein Leben aussieht, dann muss ich mit meiner Freundin Bärbel Schäfer darüber sprechen.
Zu Lebzeiten.
Zu Lebzeiten. Und müsste ihr sagen, du, ich möchte nicht verbrannt werden. Das ist gegen meine Vorstellung. Ich möchte hier in Berlin auf dem Domfriedhof beerdigt werden und ich möchte, dass es danach eine Sause gibt.
Aber Schatz, das weiß ich doch alles. Das muss ich nur noch deiner Mutter beibringen. Was ist mit Heiratsurkunde, mit Scheidungsurteil, also, mit Personalausweis, Krankenkassenkarte?
Ich kann mir merken, dass ich quasi meinen Stand, den ich habe, und ich als Beispiel bin nicht verheiratet, also gibt es von mir eine Geburtsurkunde. Wenn ich verheiratet wäre, habe ich eine Geburtsurkunde und eine Heiratsurkunde. Und wenn ich schon mal geschieden wäre, wie es wahrscheinlich viele sind, habe ich irgendwann ein rechtskräftiges Scheidungsurteil. Das muss ich da haben, weil ein erlauchter Standesbeamter irgendwann all das im Original sehen möchte, um dann auch zu beurkunden, dass ich verstorben bin, denn das ist quasi das Letzte, was in der Reihe passiert. Ich bekomme irgendwann Sterbeurkunden. Das ist dieser kleine Zettel, den alle brauchen, um irgendwie weitermachen zu können, um ein Testament eröffnen zu können, um überhaupt offiziell nachweisen zu können, dass jemand verstorben ist. Hilfreich zudem kann es immer auch sein, seinen Papierkram insofern wenigstens geordnet zu haben, dass es jemanden gibt, der weiß, wo habe ich denn überall Konten.
Ganz ehrlich, wie oft passiert das in der Praxis, dass die Angehörigen wirklich an ein Regal gehen können und nehmen einen Ordner raus? Weil ich habe es zweimal erlebt, dass das nicht der Fall war. Und das ist für hinterbliebene Freunde auch sehr, sehr anstrengend.
Das ist Chaos, was da steht. Es gibt zwei Varianten dann immer leider. Entweder geht es der Familie finanziell gut und sie können sich einen Nachlassverwalter leisten. Oder es gibt jemanden, der sich so eine Aufgabe annimmt. Aber man muss das, glaube ich, einmal selber erlebt haben, wie groß dieses Chaos ist, um dann irgendwann zu sagen, liebe Freunde, ich war nie der Ordentlichste, aber da in der Ecke, in meinem Arbeitszimmer, da müsst ihr die wichtigsten Sachen finden. Da liegen alle Konten, da liegen alle Versicherungen und ich habe auch das Gefühl, je älter Menschen werden, umso ordentlicher werden sie
ja,
mit sowas.
Ja, aber es kann ja auch passieren mit 30 oder Gott behüte mit 40, dass du einen Unfall hast oder etwas anderes Schlimmes passiert. Also
muss ich aber
können Sie es nochmal deutlich sagen?
Ab dem Moment, wo andere von mir abhängig sind, also spätestens wenn ich Kinder habe oder einen Lebenspartner, mit dem ich nicht verheiratet bin, sollte ich mein Zeug ein bisschen zusammen haben, denn die werden, wenn mir irgendwas passiert, doppelt zu leiden haben. Die werden trauern und werden im schlimmsten aller Fälle auch noch existenzielle Ängste haben müssen, weil ich mein finanzielles Zeug nicht sortiert habe.
Und dann mischen sich in die Trauer vielleicht dann andere Gefühle auch noch, die mit dieser Aufräumarbeit zu tun haben. Wir reden gleich drüber, okay, lieber Erik Wrede, vielleicht auch noch, ob es Homepages gibt, auf denen man sich vielleicht vorgefertigte Formulare dazu runterladen kann und wie bringe ich das dann zum Beispiel den Eltern bei, wenn ich doch lieber eine Seebestattung möchte als ein festes Grab. Da lacht der Bestatter. Da sind wir wieder an diesem Sonntag zum Thema Tod, Trauer und Trauerbewältigung. Zugegeben, nicht ganz leichtes Thema, aber wir haben uns Erik Wrede eingeladen, mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Er ist Bestatter, hat ein Buch geschrieben, The End, das Buch vom Tod. Und er will die alte Bestattungskultur ein wenig entstauben und das Thema Tod, ein Tabuthema, in den Mittelpunkt rücken und damit ihm eben auch versuchen, den Schrecken zu nehmen. Denn das hat ja Tod für uns alle, diesen Schmerz und diesen Schrecken, wenn wir eben die Nachricht bekommen, dass ein Mensch, den wir lieben, verstorben ist. Und er sagt, dazu gehört eben auch, dass man organisiert ist, dass man einen Ordner hat mit allen wichtigen Unterlagen, Übersicht über die Konten, Versicherungen, Geburtsurkunden, Heiratsurkunden.
Was man heute immer vergisst, auch unsere digitalen Zugänge. Ja?
Genau.
Jeder hat, selbst meine Mama hat mittlerweile einen Facebook-Account. Sachen, wo man sich überlegen muss, wie wird denn danach damit umgegangen oder möchte ich die nächsten 5 Jahre immer sehen? Ich habe mit Bärbel Schäfer 2 gemeinsame Freunde, meine Mutter, die nicht mehr lebt. Das sind Sachen, die ich vielleicht gar nicht sehen möchte.
Gibt es eine Homepage, wo man sich vielleicht diese Formulare runterladen kann? Es hören ja vielleicht jetzt viele HR3-Hörer zu, die sagen, gutes Thema, was die beiden da besprechen, aber wo bekomme ich die Informationen?
Ich muss sagen, ich habe mich, als wir angefangen haben zu arbeiten, sehr doll umgehört und bin irgendwann auch Mitglied geworden in einer Verbraucherschutzinitiative, die immer wieder zu Preisen recherchiert, die immer wieder auch Urteile erkämpft, die heißt Eternitas. Und wenn man das googelt, findet man das relativ gut. Die sind wirklich, vor allem sind die ungebunden, die gehören zu keinem Konzern, die gehören zu keiner Versicherung, die leben nur von ihren Mitgliedsbeiträgen und die klären ganz doll auf dazu, wie lege ich Geld für meine Beerdigung vielleicht rechtssicher zur Seite. Was muss ich als Angehöriger beachten? Was passiert im Erbschaftsfall? Die sind wirklich eine Institution in Deutschland, auf die ich selber auch immer wieder verweise, weil sie eben nicht an irgendjemanden Größeres gebunden sind.
Okay, da kann jeder nachgucken und sich ein bisschen informieren. Aber wie spricht man denn mit den eigenen Eltern, wenn man vielleicht Wünsche für die Bestattung hat, die abweichen? Wenn man sagt, ich habe gerne meine Ferien, keine Ahnung, im Odenwald verbracht und dort möchte ich, dass meine Asche unterm Baum verstreut wird, aber die Mutti möchte gerne eine Grabstelle in Kassel.
Ich muss sagen, es gibt im Zweifel ja auch immer den Weg dazwischen. Also ich weiß, dass gerade wenn jemand eine Feuerbestattung, das heißt, er würde verbrannt. Wenn man ganz lieb bittet, wird man das auch fast immer hinbekommen, dass man vielleicht sagt, die Urne wird bei Mutti im Familiengrab beigesetzt und ein guter Bestatter wird vielleicht auch ein bisschen Asche, 2-3 Gramm abfüllen können und dafür sorgen können, dass man ein bisschen was mit in den Odenwald bringt. Aber die wichtigste Erfahrung, die ich immer wieder mache, ist, dass wenn Familien einmal den Einstieg in so ein Gespräch gefunden haben, was dann für erstaunliche Ergebnisse rauskommen. Omi, die immer dachte, es wird sich doch sowieso niemand um mich kümmern, ich möchte auf die anonyme Wiese. Die Familie aber sagt, Omi, wir haben dich alle lieb, wir wollen ein tolles Grab und wir wollen uns darum kümmern, dass man da wirklich... Ich selber mache es häufig über sehr persönliche Beispiele. Wenn ich jetzt anfangen würde zu erzählen, würde ich immer sagen, weißt du was, bei mir ist das so. Um Menschen den Einstieg zu haben. Es spricht einfach keiner gerne drüber. Und mein Tipp ist eigentlich immer, sprecht bitte zu Zeiten, wo kein akuter Fall da ist. Weil das macht es doppelt schwer. Ne? Wenn Oma bereits krank ist und klar ist, dass die in den nächsten 2 Jahren sterben wird, dann anzufangen zu erzählen, wisst ihr was? Darüber wollte ich mit euch schon immer mal reden, ist natürlich anders belastet, als wenn ich das so mal in einem Gespräch mache. Und ich hoffe einfach auch, dass das Gespräch, was wir beide jetzt hier gerade führen, im besten Fall dazu führt, dass man so einen kleinen Stupser bekommt, einmal zu seinem Schatz zu sagen, du weißt du eigentlich, ich wollte nie verbrannt werden oder du weißt du eigentlich, ich möchte unbedingt in die Ostsee.
Ja, sich einfach mal dem Partner zuwenden und sagen, wie möchtest du eigentlich beerdigt werden? Das halte ich für einen guten Anfang, um vielleicht da einzusteigen. Die meisten sind erstmal schockiert, aber ich glaube, dass man sich dadurch eben tatsächlich sehr, sehr nahe kommt. Was waren denn die ungewöhnlichsten Wünsche, was Ihnen als Bestatter bisher widerfahren ist? Sie lachen jetzt schon.
Filmt werden würden, würde ich mir jetzt mit meinem Grinsen. Ich finde es immer schwierig, ungewöhnliche Wünsche zu erzählen, weil die meistens auch einmalig waren. Aber was ich persönlich sehr, sehr, sehr schön fand, wo man auch zumindest leider in rechtliche Graubereiche ging, da ist eine junge Frau sehr früh verstorben und die hat 4 Geschwisterkinder gehabt und die haben eine große kirchliche Zeremonie gehabt, um quasi auch die Gemeinde mit zu bedienen. Und diese vier Schwestern, die sie hatten aber, weil die wirklich über die Welt verteilt waren, haben die gemeinsam einen Weg gefunden, wie sie die Asche teilen und mit in die Welt nehmen. Mhm. Und quasi die Schwester immer bei sich haben. Ansonsten muss ich sagen, es geht gar nicht um den extremen Wunsch. Was mich viel mehr bewegt manchmal, sind so ganz kleine Sachen. Ja, ich habe gerade eine Familie gehabt, die Mutti ist verstorben und es war klar, dass das passiert und alle haben aber das Gefühl gehabt, spätestens als ihre Katze, die ist 2 Wochen vorher gestorben ist, hat sie sämtlichen Lebenswillen aufgegeben und die haben quasi...
Die Katze mitbeerdigt?
Ja, nee, das haben sie nicht gemacht, aber sie haben ihr Sachen von der Katze. Die haben die Katzendecke mit Mutti mitgegeben. Es gab ein Foto von der Katze, weil die hat für diese Katze gelebt. Mhm. Das gibt allerdings, muss man sagen, mittlerweile in Essen einen Friedhof, wo ich mein Tier neben mir beerdigen kann. Also da muss ich sagen, reagieren Friedhöfe auch auf Zeiten.
Also vergiss den Ehemann.
Nimm die Katze mit. Die Katze ist treuer.
Aber genau solche Wünsche sind es ja. Letztendlich kommen wir doch immer wieder auf den Kern zurück, Herr Wrede. Man muss sagen, was man will. Und sei es noch so klein, sei es nur eine Nuance, mögen andere darüber lachen. Wenn dir das wichtig ist, sprich es aus oder schreib es aus. Aber wie macht man das eigentlich, wenn die Trauer Einzug hält in ein Haus, wenn jemand sich das Leben genommen hat, wenn Kinder sterben, wenn Eltern sterben? Wie führen Sie dann das Gespräch? Darüber würde ich mit Ihnen, die Sie ja Erfahrung haben mit Trauerbegleitung, gleich reden.
Danke.
Unser Gast heute ist Erik Wrede. Das Buch vom Tod hat er geschrieben. Es heißt The End mit einer Sanduhr drauf. Die Uhr läuft ab und wir haben schon gesagt, wenn man nicht naiv ist und nicht ganz so blauäugig, wissen wir, bei jedem von uns kommt der Tod auf uns zu. Das kann man organisieren, aber die Trauer trifft einen ja wie ein Tsunami. Die Trauer kriecht unter deine Haut und du weißt eigentlich gar nicht, wo sie sich einnistet und wann der Schmerz dann auch wieder aufploppt. Wenn du dran kratzt, manchmal kann es ja ein Song sein, es kann ein Duft sein, der dich an jemanden, an einen geliebten Menschen erinnert. Wie sage ich es den Kindern, wenn zum Beispiel Eltern sterben? Eine ganz schwierige Situation für die Großeltern oder für den Elternteil, der noch lebt.
Im Zweifel gibt es ein paar einfache Regeln, an die man sich halten kann. Das erste, Kinder sind nicht dumm. Kinder wissen, was passiert und Kinder haben ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren. Und Wahrheit heißt häufig auch die Wahrheit von Kindern, nämlich auch zu fragen, was weißt du denn? Wenn ein Kind weiß, Mama ist doll krank, die schnappen häufig Sachen auf und was ich wirklich dann mitgebe, ist sagen, fragt erstmal als allererstes, wo stehen Kinder vom Informationsstand? Und das zweite, was ich mitgebe, egal was du dem Kind sagst, belüge es nicht. Ja, du musst sicherlich nicht immer die komplette Wahrheit sofort erzählen, aber wenn ein Kind fragt, sag ihm die Wahrheit, denn die schlimmste Erfahrung, die es mitnehmen kann, ist neben dem Verlust, der da ist oder ins Haus steht, ist, ich kann den Menschen, die jetzt noch für mich da sind, nicht vertrauen.
Und oft ist die Reaktion ja von Freunden, von Verwandten, ach, ich wusste gar nicht, was ich sagen, ich wusste nicht, was ich dir schreiben sollte. Diese Sprachlosigkeit kennen, glaube ich, viele Trauernde. Haben Sie dafür noch einen Ansatz? Ich habe dann immer gesagt, frag doch einfach, worauf man vielleicht Lust hätte. Manchmal kann es sein, tanzen gehen, ins Kino,
manchmal ist Fragen wirklich das Einfachste und manchmal ist den Mut zu haben, zu sagen, ich nehme dich in den Arm. Also jemanden in den Arm nehmen ist eigentlich die natürlichste, also wenn das ein Freund von mir ist und der weint, dann gibt es doch nichts. Also mit Worten kann ich kaum irgendwas machen. Taten, muss ich einfach echt sagen, da Action speaks louder than words. Macht was und gerade am Anfang das Leben mit zu bewältigen. Ne? Also wenn von einer Freundin der Mann verstirbt, zu gucken, wie organisiert man das Leben mit den Kindern. Ne? Versuche ich vielleicht am Anfang mit einer Regelmäßigkeit zu sagen, du weißt du was, einmal die Woche schnappe ich mir deine beiden Kinder und gehe mit denen raus und mach was, damit du auch mal 2 Stunden für dich hast. Weil gerade wenn bei jüngeren Familien was passiert und Kinder mit im Spiel sind, der Fokus rutscht ganz doll auf die Kinder und die, die auch trauern, nämlich die Erwachsenen, schieben sich so ein bisschen nach hinten, was auch eine Gefahr ist. Und manchmal ist es nur zu organisieren und zu gucken und zu sagen, guckt mal hier in Wiesbaden, in Frankfurt, es gibt ein Angebot für Kinder, die trauern. Wollen wir uns das zusammen mal angucken gehen? Oder was ganz Profanes, zu sagen, weißt du was, soll ich mit zum Bestatter kommen, wenn wir da hingehen? Weil ich bin nicht so betroffen wie du und vielleicht bin ich auch ein bisschen klarer in dem, was ich dort sehe und ich weiß, was der uns erzählt hat.
Also manchmal sind es ganz praktische Dinge, einkaufen zu gehen, die Kinder abzunehmen. Das finde ich einen ganz guten Ansatz. Nun hat jede Situation immer ihre eigene Stimmung. Es gibt Familien, die sind vielleicht im Umgang miteinander etwas reservierter gewesen. Andere sind warmherzige Familien, in denen Knutschattacken und Umarmungen eben zum Alltag gehören. Sie kommen mit all diesen Familien zusammen. Wann endet denn für Sie die, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Trauerbegleitung? Weil Sie organisieren natürlich neben allen Gesprächen auch die Beerdigung. Aber gibt es so eine Art Abschlussgespräch bei Ihnen?
Das ist mir was total Wichtiges. Es wird wahrscheinlich 2, 3, 4 Wochen nach der Beerdigung ein Gespräch geben, wo man gemeinsam schaut, wie ist denn die Situation jetzt? Ist es so, dass es weiterhin eine Unterstützung geben muss, weil jemand sagt, ich bin wirklich so neben der Spur, ich brauche eine Betreuung für mich, sei es, dass man irgendwann weitergibt, auch an einen Psychologen, wo ich sage, selbst als Trauerbegleiter, das verlässt jetzt hier gesunde Dimensionen. Aber, und das ist mir auch wichtig zu sagen, 95% aller Menschen können, wenn sie die richtigen Instrumente an die Hand bekommen, mit einem Verlust umgehen. Und das ist was, was ich gerade, wenn Menschen zu uns kommen und mir erklären, wie schlimm und wie schlecht es ihnen geht, dass ich das umdrehe und sie frage, was habt ihr denn gedacht, wie es euch geht, wenn jemand ganz nahe stirbt? Also das auch in eine Normalität rücken. Natürlich zieht das dir die Füße weg. Du fühlst dich vom Bus überfahren. Du kannst ganz viele Sachen gerade nicht. Aber ganz viel davon ist schlichtweg auch eine normale Reaktion.
Und selbst wenn es physisch, manchmal ist es ja auch sichtbar, dass jemand dann tatsächlich von der Trauer gebeugt, unsere Sprache hat da ja auch viele Varianten, das erwähnen Sie ja auch nochmal in Ihrem Buch, kann es ja auch sein, wenn man diese Monate der Trauer durchläuft, dass man bei allem Schmerz auch nochmal feststellt, ich bin auch geerdet auf dieser Welt und ich habe diese Situation geschafft. Ich will dem Tod jetzt nichts Schönes abbringen, aber auch nochmal sagen, Jahre später zu sagen, ich habe das gemeistert und bin vielleicht anderen Angehörigen oder Freunden dann tatsächlich nochmal nahe gekommen.
Und das ist was, was ich immer wieder als Rückmeldung bekomme. Ich kann doch den Tod nicht aufhalten, aber ich kann den Umgang der einzelnen Person oder der Gruppe natürlich unterstützen. Und dann kann das natürlich was Gutes haben. Freundeskreise, die besser aufeinander aufpassen. Familien, die vielleicht durch einen Verlust offener miteinander umgehen. Also in dem Verlust, ohne dass ich das zynisch meine, liegt immer auch eine Chance. Denn Familien stellen sich neu auf als System, wenn das Familienoberhaupt verstirbt. Und das ist auch was, was man nutzen kann.
Erik Wrede steht für einen völlig neuen Umgang mit Tod und Trauer. Oder wenn man einen Tag mit Erik Wrede verbringt, verliert der Tod einiges an Schrecken. Und wir sind gleich am Ende der Sendung, aber wir haben noch unseren Fragenhagel und werfen vielleicht noch mal einen Blick über den Tellerrand und schauen international, wie trauert man da eigentlich? Mit Ihnen, Erik Wrede. Und ich bin Bärbel Schäfer, hier im hr3 Sonntagstalk. Erik Wrede ist Bestatter, war lange in der Musikszene tätig und hat Bands wie Selig betreut, hat aber etwas anderes in seinem Leben gesucht, es gefunden, ist mittlerweile Autor des Buches The End, das Buch vom Tod. Und Ihren ersten Toten haben Sie, glaube ich, gesehen zusammen mit Ihrem Opa Manfred. Ne? Der hat als Sachverständiger mal bei der DEKRA gearbeitet und musste bei Verkehrsunfällen mit Todesfolge nicht nur die Wagen, sondern Auch die Verstorbenen.
Der wollte mir, glaube ich, einfach zeigen, was passiert, wenn sich Jugendlicher Leichtsinn und Alkohol mischen, weil ich meinen Führerschein ganz frisch hatte und es hat auch ganz gut funktioniert.
Ja, immer schön vorsichtig fahren. Wir haben eben noch mal gesagt, wir schauen noch mal, wie ist das eigentlich in anderen Ländern, international? Trauert man da anders? Wir wissen es von Südamerika, da gibt es ja zum Beispiel diesen Dias des Muertes, den Tag des Todes.
Ich glaube nicht, dass wir den Deutschen jetzt zusammen die Freude am Sterben näher bringen. Das ist auch gar nicht mein Ansinnen, weil ich es selber auch als was unglaublich Trauriges und Schmerzhaftes empfinde. Aber ich glaube, es gibt etwas, was man von anderen Religionen oder auch anderen Kulturen lernen kann, nämlich Tod anzunehmen als was, was ich nicht verhindern kann und im besten Falle als was, was auch ich selber gestalten kann. Also es gibt die jüdische Religion oder die Muslime machen das, wo wirklich Familien und Gemeinden zusammen Abschied nehmen und auch zusammenstehen. Und ich glaube, das würde uns auch ohne religiösen Hintergrund häufig ganz gut stehen.
Ja, Trauersitzen, Schivesitzen im Judentum. Ja. Die ersten 7 Tage wirst du bekocht und bist eigentlich nicht allein. Also in dieser ganz, ganz wunden Phase ist dein Netzwerk dann tatsächlich da. Aber, ne? Und andere Religionen haben auch ganz wunderbare Rituale. Und vielleicht haben sie recht, kann man da einfach mal links und rechts gucken und gegenseitig sich da bereichern. Wir sind fast am Ende unserer Sendung und da haben wir unseren Fragenhagel. Ich würde anfangen mit einer Frage oder einem Satz und Sie beenden den vielleicht. Der Song, der ganz häufig auf Beerdigungen läuft, ist
Halleluja von Leonard Cohen.
Rund um die Uhr erreichbar zu sein, so haben wir unser Gespräch heute angefangen. Was heißt das für Sie?
dass ich manchmal auch verdammt viel frei habe.
Haben Sie nachts Angst auf dem Friedhof?
Nein.
Freude am Leben, kommt das in Ihrem Beruf manchmal zu kurz?
Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass ich besonders viel genieße.
Reden über den Tod muss endlich etwas normaler werden. Warum?
Weil es uns im Zweifel hilft, uns auf Extremsituationen vorzubereiten.
Wo ist der beste Platz auf dem Friedhof?
Neben mir.
Da liegt doch schon Ihre Katze. Ja, gibt es einen besten Platz?
Gibt es natürlich. Es,
komm,
gibt quasi,
wo ist der?
Es gibt quasi die Weglage vorne am Eingang und das sieht man auch, das hat man gerne auf so alten Friedhöfen, wo dann wirklich so das alte Bürgertum sich Denkmäler gesetzt hat. Historisch gesehen so nah wie möglich an der Kirche. Ja, also früher Friedhof war ja eher ein Kirchhof. Aha. Und das wollte man so nah wie möglich an den Insignien der Macht sein. Das war wichtig.
Wichtigste Eigenschaft des Bestatters ist in Ihren Augen?
Zuhören können.
Lieber Erik Wrede, ich hoffe, uns haben heute viele zugehört. Wer unser Gespräch, wovon ich nicht ausgehe, verpasst hat, kann gerne nochmal in den Podcast ab heute Mittag reinhören. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch heute über Trauer, über Tod, über Abschied und über Ihre Offenheit. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Die mit den Lieblingssongs.